und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten! Ein neuer Tag, ein neuer Podcast, wie immer mit Max und meiner Wenigkeit. Moin Max.
Moin Kirill, moin da draußen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Saufgesabbelt.
Ja, und so viel darf ich schon verraten. Es geht um die älteste Weinregion der Welt.
Du hast gegoogelt, ne?
Natürlich. Ausnahmsweise mal vorbereitet heute.
Ja, das muss man mal in so ein kleines Anführungszeichen setzen. Es ist natürlich nicht die Region, wo am längsten Wein angebaut wird, aber es ist die eine der zwei ältesten festgelegten Herkunftsbezeichnungen.
Gut so, Karls. War ja nicht ganz verkehrt.
Jetzt. War nicht ganz verkehrt, genau. Wir reden heute über das wunderschöne Douro-Tal im Norden Portugals und die teilen sich eben immer diesen Titel älteste festgelegte Weinbauregion so ein bisschen mit der Toskana, also mit dem Chianti. Da wird immer so ein bisschen hin und her gestritten, wer war denn jetzt eher dran.
Also, wo waren denn die Römer zuerst?
Tatsächlich hat das ja jetzt gar nichts mal mit den Römern zu tun, weil, wie gesagt, es geht nicht um den Weinanbau, seit wann der Wein angebaut wird, sondern seit wann die Grenzen genau festgelegt wurden, wo der Wein herkommen darf, damit er eben sich Douro-Wein nennen darf.
Okay.
Und das wurde im Jahr 1756 tatsächlich schon festgelegt vom Marquis de Pombal, der damals, ja, kann man sagen, so Innenminister von Portugal war. Eine sehr wichtige Persönlichkeit in der portugiesischen Geschichte, der auch nach dem großen Erdbeben, was Lissabon fast komplett zerstört hat, das war ein paar Jahre vorher, ich glaube 1751, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben einerseits Lissabon wieder aufgebaut hat, sehr strukturiert und sehr schnell und da eben auch eine große Katastrophe verhindert hat und dann aber eben sich auch sehr um die Portweinregion oder um den Douro, damals in erster Linie Portwein, gekümmert hat. Aber seit ein paar Jahren gibt es eben nicht nur Portweine aus der Region, sondern es gibt auch die sogenannten Douro-Doc-Weine. Mhm. Das sind die trockenen, nicht aufgespritteten Weine und die habe ich heute auch dabei.
Sehr gut. Und sag mir mal, was ist so das bekannteste Weingut, was aus dem Douro oder was vielleicht auch unseren Zuhörern direkt was sagen würde?
Also ich glaube, das, was in Deutschland die meisten kennen, ist wahrscheinlich Nieport, weil die auch in Deutschland einfach sehr, sehr aktiv sind. Das ist sehr, sehr bekannt. Es gibt mittlerweile sehr viele eben von diesen englischen Handelshäusern wie Grahams, Taylors, das sind eben die ganzen Portwein-Weingüter. Somit die teuersten Weine, Portweine, kommen von Quinta de Noval.
Das kenne ich tatsächlich gar nicht.
Das ist ein ganz kleines Weingut, so ziemlich im Zentrum von des Douro-Tals. Und die erzeugen einfach so Portweine, da bist du je nach Jahrgang, gerade wenn es dann der National noch ist, wenn er auch nur aus einer einzigen Traube gemacht wird, da bist du ganz schnell immer wirklich so im mittleren vierstelligen Bereich.
Ui. Und für eine 07er.
Für eine 075er, ja. Und das teuerste Weingut oder der teuerste Wein in diesem Nicht-Portwein-Bereich ist der Bacabea, so heißt der Wein, von Casa Ferreira. Das war so der erste Kultwein, der eben kein Portwein war aus dem Douro-Tal. Da bist du auch mittlerweile bei gut 1.000 Euro die Flasche. Ich durfte ihn bis jetzt zweimal probieren. Wirklich beeindruckend. Wird auch nur in ganz, ganz besonders guten Jahren erzeugt. Ich glaube, der letzte aktuelle marktverfügbare ist 2013 oder 2011.
Oh ja.
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also sie machen das wirklich nur in ganz, ganz besonders guten Jahren.
Und dann wahrscheinlich auch nur 1.000 Flaschen.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Flaschen, aber es werden bei solchen Preisen wahrscheinlich keine Mengen sein.
Ja. Ne?
Das kann man ja eigentlich immer so sagen. Aber es gibt auch viele ganz kleine Weingüter. Ich war jetzt gerade eben auch dort, deshalb machen wir auch die Folge so ein bisschen. Ich habe da gerade ein bisschen Urlaub gemacht. Das ist einfach auch eine sehr landschaftliche, eine sehr schöne Region. Kulinarisch auch nicht ganz zu verachten.
Ich hatte die Bilder gesehen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, also man kann da einfach unglaublich viel entdecken und ich finde Portugal auch immer noch so ein bisschen unterm Radar bei vielen Gästen, eben auch für seine nicht aufgespritteten Weiß und Rot.
Ja, natürlich, also alle assoziieren, glaube ich, immer mit Portugal immer Port Wine. Das ist, glaube ich, ja natürlich deren Markenzeichen, würde ich schon fast sagen. Und da denken die wenigsten an auch ja nicht aufgesprittete Weine. So.
Willst du mal Wein probieren?
Ja, ich warte die ganze Zeit schon drauf. Also ganz ehrlich, das quält auch einen richtig. Ja,
du hast die angefangen, die Fragen zu stellen. Da kann ich doch nichts dafür.
Ja, letztes Mal hatte ja Jana mit ihr den Podcast gemacht. Jetzt haben wir, das könnt ihr wahrscheinlich erst dann im Video sehen, haben wir wieder den Vinojet. Nee, Quatsch. Coravan, so heißt das Gerät.
So heißt der Gerät, genau.
Der Gerät, darüber hattet ihr auch gesprochen.
Genau, Coravan. Eben ermöglicht uns ja, die Weine abzuzapfen, ohne was für die Flaschen öffnen zu müssen. Das Ganze funktioniert mit Argongas als Oxidationsschutz. Und ich habe jetzt eben einen Weißwein von unserer Corava-Karte mitgebracht. Wir haben ja immer bei uns im Restaurant so 10, 12 Weine, die wir eben mit dem Corava anbieten, wenn man mal was Besonderes bei uns trinken möchte. Und ich habe ja gerade schon gesagt, eins der bekanntesten Weingüter hier auf dem deutschen Markt ist wahrscheinlich Nieuport. Und deshalb habe ich auch einen Wein von Newport ausgesucht. Es ist ein Wein, den wir, glaube ich, auch in der Folge, wo Marco Newport hier war, schon mal hatten. Mhm. Ich wollte eigentlich einen anderen Weißwein machen und dann ist mir heute früh, als ich ihn aus dem Kühlschrank genommen habe, aufgefallen, der kommt nicht aus dem Duro.
Ja,
weil wir hatten von dem Weingut immer zwei Weißweine und der eine ist im Moment ausverkauft und ich hatte gedacht, wir haben den aber noch und dann musste ich heute früh noch kurz improvisieren und was anderes schwer machen. Wir haben jetzt, Prost erstmal.
Erstmal was trinken, ja.
Erstmal die Kehle benutzen.
Oh, das ist aber sehr lecker.
Ist ein Wein, der dir, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen müsste.
Ja, sehr.
Wir haben Jahrgang 2021 Kosch vom Weingut Nieport.
Mhm. Duro steht auch schon auf der Flasche.
Duro steht schon ganz groß auf der Flasche.
21, 12 Volumen, aber merkt man nicht.
Nein.
Also wirklich ganz toll, sehr lecker. Was kostet so eine Flasche? Weil wenn wir die mit dem Körper ausschenken, dann wird sie ja 2-3 Euro kosten.
Ja, die kostet 3 Euro, die kostet 70 Euro ungefähr.
Die Flasche.
Ja.
Und wo kriegt man die?
Ich habe es jetzt hier gerade mal schnell gegoogelt. Lobenberg hat die Weine zum Beispiel. Also es gibt von diesem Wein wirklich nicht viel. Und eine lange Zeit waren wir auch eins der wenigen Restaurants, die ihn in Deutschland überhaupt hatten. Ja, ja. Mittlerweile kriegt man ihn auch ein bisschen öfters. Ich habe den Wein selber das erste Mal vor ein paar Jahren in Porto getrunken, in einem meiner Lieblingsrestaurants. Und er hat mich wirklich schockverliebt in diesen Wein.
Ich kann mir vorstellen.
Also. Das haben wir schon auf dem Söberg dann auch eingesetzt und dann ist es auch ein Wein, der eigentlich seit Stunde 1 hier bei uns im Kinnfels auf der Karte steht. Der Wein hat die Geschichte, dass er heißt Kosch, benannt nach dem berühmten Weingut in Burgund Kosterie, weil Dirk Nieport wollte einen Wein machen, der wie Kosterie schmeckt, aber eben aus seiner Heimat Portugal kommt. Kosterie ist wirklich so eins dieser, ja, wie kann man sagen, Unicorns, die es wahrscheinlich auf dieser Weinwelt gibt. Es gibt sehr wenige Flaschen, sie verschwinden sehr schnell vom Markt. Es ist sehr schwer, an die Flasche von Kosterie ranzukommen. Und wenn man rankommt, muss man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also ich habe jetzt hier gesagt, der kostet 70 Euro. Kosterie, wenn du da so die Top-Weine nimmst, mit denen der Wein sich durchaus vergleichen kann, dann reden wir über 700 bis noch
mehr. Also mal 10.
Ja, ja, locker.
Locker. Und was für eine Traube ist denn da?
Das ist leider nicht.
Das ist ein Geheimnis, haben die.
Nein, es ist wie so häufig im Duro oder eigentlich in vielen Teilen Portugals, ist es ein sogenannter gemischter Satz eigentlich. Mhm. Die Weinberge sind wirklich sehr, sehr alt. Das findet man sehr viel in Portugal, sehr alte Weinberge. Hier reden wir jetzt so über 80 bis 100 Jahre alte Weinberge. Und da ist einfach nicht definierbar, was steht da eigentlich noch drin.
Aber heißt das dann, dass unterschiedliche Trauben nebeneinander wachsen, genau, in dem Weinberg?
Genau. Man hat halt früher einfach Weißwein-Weinberge gemacht und Rotwein-Weinberge gemacht.
Und nicht Sorten rein.
Genau. Das kam eigentlich erst so in den 20er, 30er Jahren dann und noch später dann auf. Und in Portugal viel, viel später erst, dass man eben Sorten reinpflanzt und also Nieport hat bei sich auf der Homepage stehen, aus verschiedenen Weingärten und Rebsorten.
Auch sehr schön beschrieben.
Sie können es, wie gesagt, gar nicht genau sagen. Der Wein wird dann in französischen Barriques ausgebaut, reift da drin auch für 12 Monate.
Wie viel Liter hat ein Barrique?
Da ich davon ausgehe, dass es ein Burgunderfass ist, 228.
228, ja.
Es gibt zwei Größen, 225 und 228 Liter, das ist so die gängigste Größe. Man sagt, bis 300 Liter ist es eigentlich ein Barrique.
Okay. Und danach wird es ein Tonneau. Ah, Tonneau, also das ist die Bezeichnung dann.
Für das Fass.
Für das Fass.
Sagt man also bis 500, knapp 600 Liter. Mhm. Und dann, dann gibt es weitere Begriffe. In Deutschland haben wir dann das Halbstück und das Stückfass und den Fuder. Fuder sind so 1000 Liter ungefähr. Ein Stückfass sind 1200 Liter.
Oh, was für Dimensionen, ey.
Dann gibt es das Doppelstückfass, das sind dann 2400 Liter.
Also auch eine Wissenschaft für sich.
Ja, das ist so stupides Auswendiglernen.
Quasi wie fürs Abi lernen, jawohl.
Ja, das kommt immerhin so.
Aber lass uns noch einmal kurz zu dem Wein. Du hast ja gesagt, du hast es in Portugal in einer deiner Lieblingsrestaurants den Wein probiert. Was gab es denn dazu zu essen?
Seafood in allen Varianten. Natürlich ganz, ganz viele verschiedene Muscheln, Krebs. Also wenn ihr mal nach Porto fahrt, müsst ihr dort unbedingt hingehen. Das ist das Ogaveto. In Porto, wirklich so eine Institution für Seafood. Da kommst du rein und läufst erstmal diesen ganzen Becken vorbei, wo die Taschenkrebse, die Langusten.
Ach, die sind da noch lebendig.
Genau. Also teils, ne? Also die Muscheln, die liegen halt so rum, die bewegen sich ja nicht viel. Aber die Krebse, die klappern da noch durch die Aquarien und du kannst dann sagen, das ist meiner.
Ich nehme den Günther da.
Das ist wirklich beeindruckend und macht unglaublich viel Spaß, dieses Restaurant. Und die haben auch, der Chef ist so ein bisschen weinverrückt und da kannst du einfach viele Kult-Portugiesen trinken.
Und das heißt, er hat sich da auch darauf spezialisiert, nur oder überwiegend portugiesische Weine dazu.
Überwiegend, der hat auch was mich in Portugal immer wieder fasziniert, du hast auch oft sehr gute Champagnerkarten.
Oh.
Weil das funktioniert natürlich mit dem Seafood und so auch immer sehr gut. Aber der Portugiese ist schon sehr stolz, auch auf die nationalen Produkte. Und die portugiesischen Weine stehen dann schon auch wirklich groß im Fokus in den guten Restaurants.
Aber du jetzt sagst Champagner, heißt, gibt es in Portugal, gibt es doch bestimmt auch Schaumweine.
Mhm.
Oder wird das da eher...
Gibt es auch. Kommt so ein bisschen südlich von Porto, gibt es sehr viel in Beirada.
Mhm.
Da, wo Philippa Pato zu Hause ist, die macht ja auch ganz tolle Schaumweine, den hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal hier bei uns im Kinnfels. Und da wird viel Schaumwein angebaut, weil du einen Muschelkalkboden hauptsächlich hast. Und da fühlen sich halt viele Rebsorten, die man für hochwertige Schaumweine benutzt, sehr, sehr wohl. Es gibt auch am Douro ein bisschen Schaumwein, es gibt im Vinho Verde nördlich davon ein bisschen Schaumwein. Je weiter man in den Süden in Portugal kommt, desto weniger Schaumwein wird es, weil es dann einfach zu warm wird.
Mhm. Also das heißt, der wird dann zu opulent oder zu...
Du brauchst ja für die Schaumweinherstellung eher ein bisschen frischeren Wein.
Ja.
Der wird ja auch, wenn man es genau nimmt, wenn du Grundwein für Schaumwein liest, der ist eigentlich nicht reif. Also die Trauben haben eine ganz andere Säure- und Zuckerstruktur, als du sie für einen normalen Wein ernten würdest.
Mhm.
Deshalb findet eine Schaumweinernte oft auch 2-3 Wochen vor der eigentlichen Ernte statt, weil du eben andere Parameter in der Traube brauchst als für einen normalen Wein.
Mhm.
Und Grundwein, Schaumweine trinken,
macht keinen Spaß.
Du würdest sterben.
Ja, ich weiß. Ich war in der Champagne, da habe ich Grundweine probiert. Ja, und ich bin zweimal gestorben. Also wirklich. Das ist schon echt krass, was da für eine Säure drin ist und was du nachher im Champagner gar nicht mehr merkst, wenn er fertig ist. Ne?
Also, genau.
Das ist der Wahnsinn. Also ganz spannend auch. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ich habe da auch tierischen Respekt vor diesen Schaumweinmachern.
Ja.
Du musst ja diese Säurebomben trinken und musst ja dann die Vorstellung haben, wie soll das mal schmecken
als
fertiger Champagner und musst dann diesen Blend machen. Also,
ja, großen Respekt vor diesen Menschen. Und vor dem Magen dieser Menschen. Also muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, die müssen Säureblocker oder die fressen Kreide, damit das nicht so ganz durchgeht mit denen.
Die fressen Kreide, ja. Da könntest du recht haben.
Ja, es wird ja, in der Champagne sind ja diese Kreide. Genau, das, ja. Wo die früher ja die Kreide waren, ist auch, müssen die ja irgendwas da abkratzen von der Wand, damit die wieder klarkommen und der Magen sich nicht durchfrisst, da ein Loch reinfrisst. Aber lass uns mal hier bei dem Wesentlichen bleiben. Wir sind im Douro. Wir haben jetzt hier diesen wunderschönen Kosch probiert. Was hast du uns denn sonst noch mitgebracht?
Ich habe jetzt noch einen Rotwein mitgebracht. Und wenn wir natürlich über den Douro reden, kommen wir natürlich auch an einen Portwein nicht vorbei.
Ja, natürlich. Das ist,
und ich als alter Portweinhase kann da natürlich nicht.
Ja, das stimmt allerdings. Du und Portwein, ihr seid sehr gute Freunde.
Ja, es ist einfach auch geiler Wein. Weißt du, was das Schöne an Portwein ist? Wir werden dann gleich einen 97er trinken und es ist halt einfach für das, was es ist und wie alt das teilweise ist, ist es echt auch einfach sehr, sehr bezahlbar, muss man sagen. Da kommen wir aber dann gleich
dazu. Erzähl doch mal was zum Rotwein.
Es wird mittlerweile auch sehr viel normaler Rotwein an Douro produziert, weil wir haben natürlich schon auch sehr gute klimatische Bedingungen dafür. Mhm. Je nachdem, wo du am Douro bist, ist es teilweise schon auch sehr, sehr trocken und sehr, sehr warm. Also der Douro ist ja, kommt ja aus Spanien, da heißt er noch Duero. Mhm. Das ist ja auf das Ribera del Duero als Weinbaugebiet. Dann fließt er so knapp 100 Kilometer die wirklich die Grenze entlang und bildet die Grenze zwischen Portugal und Spanien. Und dann dreht er eben nach Westen hin zum Atlantik und bahnt sich dann seinen Weg durch Portugal.
Mhm.
Und je näher du halt an die spanische Grenze kommst, desto heißer und trockener wird es. Das Hauptgebiet ist das sogenannte Chimacorgo in der Mitte rund um die Stadt Pinhão. Das ist so das Zentrum des Douros. Da liegen auch die besten Weinberge, weil du hast noch ein bisschen kühle Einflüsse vom Atlantik, hast aber auch schon das warme kontinentale Klima, was aus Spanien rüberkommt. Du hast so die perfekte Mischung eigentlich.
Ja.
Es regnet vor allen Dingen im Winter regnet es dann doch relativ viel. Und somit hast du keine Wasserprobleme, obwohl es im Sommer sehr trocken ist.
Ja.
Im Winter füllt sich das sozusagen.
Das Grundwasser
saugt sich die Erde sozusagen voll. Und dann hast du noch den Baixo Corvo, das ist der Teil, der am nächsten an der Stadt Porto und am Atlantik liegt. Der ist schon relativ kühl und nass, vor allen Dingen auch noch.
Also
da regnet es da schon relativ viel. Und so hast du eben die verschiedenen Klimatas, wenn du den Douro entlang gehst. Und so kannst du auch verschiedene Trauben anbauen. Aber das Zentrum ist eben rund um Pinhão, das ist Chimacorgo. Und da kommen auch die besten Trauben und die besten Weine.
Und hier jetzt bei dem Rotwein, sind wir genauso wie beim Weißwein alles durcheinander an Trauben? Oder ist das hier sortenrein?
Es ist nicht sortenrein, aber du kannst es hier genauer benennen, was wir an Trauben haben. Und zwar überwiegt in erster Linie Touriga Nacional.
Das ist die Haupttraube eigentlich in Portugal, oder?
Genau.
Ja.
In dem Jahr überwiegt sogar Touriga Franca, Touriga Nacional. Das sind schon zwei der wichtigsten Rebsorten für Portugal. Und dann haben wir noch einen ganz kleinen Anteil Tinta Amarela. Das ist auch eine Rebsorte, die am Douro und auch für Portwein schon eine Rolle spielt. Das ist jetzt nicht die wichtigste, aber sie ist auf jeden Fall da. Und der Wein wird jetzt 16 Monate in auch wieder kleinen Holzfässern ausgebaut und kommt eben vom Weingut Quinta do Vesúvio. 2017er Jahrgang ist es aus dem Douro.
Ja, ich sehe gerade 14,5. Das ist auch schon sportlich.
Ja.
Also das ist jetzt kein Sommerwein, würde ich sagen.
Ha, probieren wir halt.
Also Alkohol schmeckt man überhaupt nicht. Krass.
Alkohol schmeckt man nicht. Er hat eine geile Kräutrigkeit, er hat eine schöne Frische. Es ist ein Wein, den ich auch immer so nur so bei 14, 15 Grad gerne ins Glas bringe, weil er
das halt kühler.
So Frische auch schön zeigt. Und hier sieht man halt auch, was Temperatur so ein bisschen ausmachen kann, wie man das auch steuern kann. Würden wir den Wein jetzt bei 20 Grad trinken, also dieses, oder bei Raumtemperaturen, wie ja viele Gäste immer haben möchten, dann reden wir über 22, 23 Grad, dann würdest du jetzt hier, das würde fast schon nach Alkohol stinken. Also das hätte dann fast schon so ein bisschen was Brandiges. Mhm. Und das haben wir halt durch die Kühle hier jetzt nicht, sondern hier kommt jetzt wirklich die Frische des Weins sehr schön zum Tragen, die Kräutrigkeit. Und das ist ein Wein, der mich immer wieder beeindruckt, wenn ich ihn auf der Zunge habe und den wir eigentlich auch immer auf der Karte haben, weil ich ihn so faszinierend finde. Quinta do Vesúvio musst du dir jetzt vorstellen, das ist so ein Talkessel, das ist wie so ein Amphitheater eigentlich, ne? Sehr steil aufsteigend, also die Weinberge liegen auch zwischen 240 Meter am Fluss bis knapp 500 Meter nach oben geht das.
Okay, ordentlich.
Da hast du natürlich schon auch einen ordentlichen Temperaturunterschied und die Trauben, die du von weiter oben erntest, haben dann mehr Säure, mehr Frische und dann ist es eben die große Kunst, das zu verblenden und da den perfekten Rotwein draus zu machen.
Ist es denn richtig, verblenden oder küvitieren?
Das ist
oder das klar.
Immer da ist das eine ist das französische Wort, das andere ist das englische.
So lerne ich wieder was dazu.
Und der Wein heißt eben Vesuv oder das Weingut heißt Vesuvio. Jetzt würde man doch sagen, wer sich ein bisschen auskennt, warte mal, der Vesuv liegt doch in Italien.
Das, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich.
Aber es ist eben durch diese Amphitheaterlage unglaublich heiß dort drin.
Mhm. Das ist
wie ein Kessel, ne? Wie im Vulkan.
Ja.
Da kommt eben der Name so.
Ach, Vesuvio.
Ja.
Ja, krass.
Und es ist ein unglaublich schönes Weingut. Es ist leider nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.
Aber warum nicht?
Weil es eben, ja, es hat jetzt nicht so dieses Probierstube und so. Aber ich durfte das Weingut schon mal besuchen. Es gehört zur Familie Symington, denen auch zum Beispiel Grahams gehört. Mhm. Und dann saßen wir da auf der Terrasse, guckten auf den Fluss und haben dann die Weide probiert. Das war unglaublich schön. Dieser Teil des Logos, das ist schon an der Grenze, wo es dann wirklich schon sehr heiß wird. Da hast du da auch schon Palmen am Fluss stehen. Also es sieht fast so ein bisschen aus wie in der Südsee fast. Und wenn du da so am Fluss stehst, das hat schon
was. Das hat einen Charme, würde ich sagen. Was wird denn im Douro-Tal mehr produziert? Rot oder weiß?
Rot.
Rot über...
Ja, ja. Ich kann es dir jetzt nicht im Prozent sagen, aber... wahrscheinlich 80-20, vielleicht 90-10, ich weiß es nicht.
Um wie viel Fläche ist das?
Wir reden über knapp 45.000 Hektar.
Ui.
Also die Hälfte von dem, was wir in Deutschland haben ungefähr.
Oh ja.
Seit 2001 ist der Douro auch UNESCO-Weltkulturerbe. Mhm. Es ist einfach landschaftlich unglaublich schön. Es sieht fast so ein bisschen aus wie an der Mosel. Also der Fluss schlängelt sich eben so durch sein Tal. Und dann hast du überall die Terrassen, die steilen Weinberge. Es ist unglaublich schön. Und was ich jedem nur wirklich sehr empfehlen kann, wenn ihr mal in Porto seid, setzt euch in Porto in den Zug. Es gibt da so eine Bimmelbummelbahn. Mhm. Und die fährt dann so 2,5 bis 3 Stunden, braucht die, bis sie nach Pinhão kommt. Pinhão ist ja, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, das Zentrum im Douro. Da gibt es ja auch viele kleine Weinbars und Restaurants. Und man kann 2, 3 Weingüter besuchen. Also das ist so ein schöner Tagesausflug. Und allein diese Zugfahrt ist einfach traumhaft schön. Weil die Gleise verlaufen eigentlich die ganze Zeit am Fluss entlang. Und du siehst so die Weinberge links und rechts von dir. Wirklich.
Macht Spaß.
Wie schmeckt dir denn der Rotwein, so, du als alter Rotwein?
Ja, also tatsächlich gewinnt der bei mir. Finde ich ziemlich geil. Ich finde ihn total spannend. Ich finde ihn nicht zu hart. Ich hatte erst gedacht, so auch bei 14,5, dass er mir dann doch zu schwer liegen wird. Aber ich finde, der ist echt sehr, sehr angenehm. Und ich nehme es zurück. Es könnte sogar ein Sommerwein sein.
Es ist für mich schon so ein Wein, den du halt auch zum Grillen ganz gut einsetzen kannst, weil er hat natürlich schon so eine Röstaromatik, er hat ein bisschen was Kräutriges, und wenn ich jetzt so vielleicht an so einen Lamm in so einer Kräutermarinade oder so denke.
Ich denke eher so eine Ribeye, weißt du?
Ribeye.
Schön.
Was ich am Douro jetzt auch gegessen habe, als wir dort in einem Restaurant waren, wo ich auch tatsächlich den Wein dazu getrunken habe, war aus dem Holzkohleofen Ziege.
Oh, Ziege ist auch sehr lecker, ja.
Und das so in ganz, so eine halbe Ziege dann, so eine Babyziege war das. Und die wird dann so am Tisch mit so einem Hackebeil zerteilt und schön knusprig die Haut. Und das ist unglaublich lecker. Ja,
und das kann ich mir super gut vorstellen.
So ein bisschen Kartoffelchen mit Rosmarin.
Brauche ich nicht, brauche noch Fleisch. Das reicht mir. Ja. Nee, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht. Gefällt mir extrem gut, dieser Wein. Was kostet denn der Spaß eigentlich?
Für den Wein bist du so bei 60 bis 70 Euro. Oh. Die haben noch zwei Weine, so, das ist so der Top-Wein, und dann gibt es noch so einen Zweit- und einen Drittwein, ähnlich wie man es auch aus dem Bordeaux kennt. Das Weingut erzeugt auch sehr, sehr guten Portwein, nebenher gesagt. Da bist du dann deutlich niedriger. Dann hast du da so der Pombal de Vesuvio, das ist der Zweitwein, da bist du so bei 25 bis 30 Euro. Und der Drittwein ist dann nochmal eine Stufe drunter. Und das sind schöne Einstiegsdrogen, aber
das ist
ich wollte dir natürlich das Beste zeigen.
Ja, also das kann ich nur empfehlen tatsächlich. Also auch für die, die nicht häufig Rotwein trinken, ist das echt eine Granate im Mund.
Ja, es passiert einfach extrem viel. Ich finde, der Wein hat auch immer so ein bisschen was, so ein bisschen was Florales, so ein bisschen was Blumiges, so an Rosen und Veilchen erinnerndes. Dazu kommt dann diese extreme Kräutrigkeit. Es ist natürlich viel dunkle Frucht auch da. Also schon so Brombeere, schwarze Johannisbeere, Himbeere finde ich auch ganz viel. Mhm. Es ist ein Wein, wo, glaube ich, auch ein Laie sehr, sehr viel greifen kann.
Also ja.
Sehr viel Aromen.
Also ich merke es, kann was greifen, ja doch.
Du bist ja, dich würde ich ja jetzt schon als Semi-Professor.
Na, vielen Dank.
Semi-Pro. Guck mal, wir machen jetzt schon fast 1,5 Jahre Podcast und kennen tun wir uns schon, glaube ich, 10 Jahre. Länger, scheiße.
Es tut mir leid.
Wir haben jetzt schon fast 6 Jahre Kindfels.
Also was war denn? Neulich hast du ja gesagt, wir sind doch erst seit 3 Jahren hier.
Nee, 5 habe ich nicht. Ich habe mal ein Jahr einfach weg.
Nee, 4 hast du gleich, ist ja egal. Aber es war ziemlich lustig, die Situation. Also, lass das mal hier, aber professionell bleiben. Schenk mal einen zu saufen jetzt. Jetzt gehen wir, klar, zu dem, was wahrscheinlich auch Portugal berühmt gemacht hat, ist Portwein, würde ich.
Ja, also Portugal ist natürlich das, oder Portwein ist das, was viele mit Portugal oder vor allen Dingen mit der Region Douro und Porto verbinden. Hat ja eine unglaublich lange Geschichte, hat viel immer mit England zu tun, deshalb gibt es halt auch viel diese englischen Namen wie Grahams, ja. Wie Wars, wie Dows. Wir haben jetzt hier einen Vintage Port aus dem Hause Taylors aus dem Jahr 1997 und man darf einfach nicht vergessen, zwischen England und Portugal gibt es den längsten immer noch bestehenden Nationenvertrag. Das ist der Contract of Windsor. Der ist schon im Jahr 1386 geschlossen worden und der hat bis heute Bestand. Also bis heute sichert er den Portugiesen Handelsbeziehungen mit London zu oder mit England zu. Und England musste eben, weil die sich ja eigentlich konstant mit Frankreich im Krieg befunden haben, immer nach Alternativen suchen, weil Wein konnten sie selber nicht anbauen, aber sie haben einfach tierisch gerne gesoffen. Und
was machst du da eigentlich gerade?
Ich.
Weil du öffnest die Flasche ja nicht mit deinem normalen Korkenzieher.
Genau, ich benutze nicht den normalen Korkenzieher, ich benutze jetzt für einen Portwein den sogenannten Durand, das für mich wichtigste Weinutensil, was es wahrscheinlich auf der Welt gibt, um eben vor allen Dingen alte Weine und Portweine zu erfüllen. Weil man muss leider sagen, die Korken bei Portweinen sind nicht immer in bester Verfassung.
Gerade durch die lange
Lagerung. Durch die lange Lagerung und der Durand setzt sich eben zusammen aus einer Spindel, so wie wir sie von einem normalen Korkenzieher kennen. Den dreht man als erstes in den Korken und dann. Der zweite Teil ist ein sogenannter Spangenkorkenzieher. Aha. Und der hat eben zwei so Metallstifte links und rechts und die drücke ich zwischen Korken und Flaschenhals.
Okay.
Und somit habe ich eben nicht die Gefahr, dass mir der Korken abbricht, sondern ich kann den Korken in einem Stück.
Ja, der sieht auch schon, na gut, 97er, dafür sieht er eigentlich noch relativ gut aus.
Dafür sieht er noch relativ gut aus. Also ich benutze das für Portwein immer. Und bei normalen Weinen so ab 15 Jahren, einfach um auf Nummer sicher zu
gehen. Dass der Korken nicht abbricht.
Oder? Und dass du ihn nicht zerbröselst.
Ja.
Man hat ja manchmal so ultra poröse Korken. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, benutze ich dann eben den Durand. Kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist ein Gerät, das kostet 150 bis 200 Euro, je nachdem.
Wird das auch nicht so Hebamme genannt, glaube ich?
Ja, die sieht ein bisschen anders aus.
Das ist nochmal eine andere.
Genau, aber vom Prinzip her ist das ähnlich, obwohl du eine Hebamme eher dafür benutzt, um dann eben die Korkenreste aus dem Wein zu
holen. Ach so. Ja.
Man nennt das Teil hier mit diesen Spangen, nennt man auch The Butler's Friend.
The Butler's Friend, ja. Passt ja ganz gut. Ist ja auch ein wirklich guter Freund, damit das nicht passiert. Ne?
Genau, also ich glaube, jeder Sommelier, der mit gereiften Weinen arbeitet, hat so ein Ding mittlerweile da liegen, weil mir ist damit noch nie ein Korken abgebrochen.
Ja, das ist schon mal.
Und auch diese ganz, man hat es ja manchmal, du merkst es schon, wenn du die Spindel reindrehst, oha, das ist super weich, das ist super porös, da hast du eigentlich schon verloren.
Aber
mit diesem Korkenzieher kriegst du eben auch diesen ultraporösen Korken. Zum Beispiel so ein Wein, der das sehr häufig hat, ist Chateau Musard aus dem Libanon. Ich weiß nicht, was die mit ihren Korken machen, ob das an der Luft liegt oder so. Aber die Dinger sind so weich und so.
Aber wenn der Korken so weich ist, also in dem Fall muss das ja, heißt das nicht, dass der Wein schlecht ist.
Nicht zwingend.
Nein. Nicht zwingend, oder?
Überhaupt nicht. Das ist einfach eine Alterungserscheinung beim Korken auch. Wir werden ja vielleicht auch ein bisschen weicher, wenn wir älter werden.
In der Birne auf jeden Fall.
Und das ist halt leider Gottes einfach so. Und das Lustige ist, Es gab jahrhundertelang diesen normalen Korkenzieher, so wie ihn jeder Kellner benutzt, dieses Kellnermesser. Und es gab immer diesen, oder schon sehr lange, diesen Spreiz-Spangenkorkenzieher. Aber kein Mensch ist auf die Idee gekommen, das zusammenzumachen. Ja. Erst vor ein paar Jahren eben, ich weiß gar nicht, ob der Typ Durant hieß oder so, der das erfunden hat, wo der Name herkommt. Und jeder hat so gesagt, wow, endlich hat das mal einer gemacht.
Also, aber das steht auch auf dem Ding, habe ich gerade geguckt, US-Patent, also es ist ein patentiertes Ding.
Ja, also das ist, da kommst du nicht mehr ran an die Nummer. Ja. Da hat einer eine richtig gute Idee gehabt und kann ich wirklich nur jedem meinen Freund empfehlen, absolute Kaufempfehlung, der Durant, lohnt sich.
Lohnt sich.
Wenn es ist eine Investition von 150, 170. Nee. Guckt, also so 150 ist ein super Preis, 170 ist okay. Manche Händler wollen dafür auch 200, das ist zu viel. Mhm. Wenn ihr das ein bisschen googelt, ihr findet das.
Also für die da draußen, die viel ältere Weine trinken, ist das eigentlich ein Must-Have.
Oder manchmal ist es ja absolut, oder manche brechen vielleicht auch gerne Korken ab, weil sie vielleicht den normalen Flaschenöffner falsch bedienen oder so, dann nehmt das Ding, damit passiert euch gar nichts mit.
Das war super. So, jetzt sind wir beim Portwein angelangt. Sehr blass die Kiste hier im Glas.
Ja, der hat ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Der hat ja jetzt schon, lass mich schon rechnen, 26 Jahre auf dem Buckel, mit Jahrgang 1997. Der kommt jetzt so in sein erstes Trinkfenster. Bei Vintage-Port ist immer ganz wichtig, entweder trinkst du ihn wirklich ganz jung, also in den ersten 2-3 Jahren, wenn er auf dem Markt ist, dann ist das aber auch pappensüß und so eine richtige Wuchtbrumme an Frucht. Mhm. Oder du musst dann, sag ich mal, mindestens 20 Jahre warten.
Okay.
Weil da fallen die in so ein kleines Loch, da machen sie nicht viel Spaß. Also muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber das wäre meine Empfehlung. Und so nach 20, 25 Jahren fängt Port, das erste Vintage Port, das erste Mal an
Spaß. Aber liegt der jetzt, also liegt der seit 97 auf der Flasche hier oder ist das 97 abgefüllt worden?
Nein, der ist 97 geerntet worden.
Aha.
Und es steht wahrscheinlich sogar drauf, genau, bottled in 1999. Also abgefüllt wurde er 2 Jahre später, 1999. Mhm. Und seitdem liegt er in der Flasche. Es ist ein sogenannter Ruby Port und es ist die höchste Kategorie des Ruby Ports, es ist der Vintage Port.
Mhm.
Vintage Port ist so das Premium-Ding, was du im Portwein erzeugen kannst. Und Ruby Ports sind grundsätzlich die Portweine, die eben relativ kurz nach der Ernte dann auf die Flasche gefüllt werden. Also hier in dem Fall 2 Jahre, das ist wie ein normaler Rotwein. Ein normaler Rotwein liegt ja auch so seine 16, 20, 24 Monate im Holzfass, wird dann abgefüllt und so ist es hier eben auch. Wir haben dann noch die zweite Kategorie, das sind die sogenannten Tawny Ports. Die sind oft auch ein bisschen bräunlicher, ein bisschen heller. Und das sind die lange im Holzfass reifen, bevor sie abgefüllt werden. Also da steht dann, da gibt es die sogenannten Coheters, das ist da die höchste Stufe. Die werden eben, das ist dann ein Vintage Tawny Port und da steht dann auch immer das Bottled hier mit drauf. Aber das wäre jetzt in dem Fall, wenn wir einen 97er Coheta hätten, wäre dann wahrscheinlich Bottled hier 2023.
Mhm.
Ja, also der reift dann eben lange im Holzfass. Aber wenn wir über hochwertigen Portwein reden, dann wird fast immer über Vintage Port gesprochen. Und wir haben jetzt hier eben Taylors, eins dieser britischen Handelshäuser, Jahrgang 1997. Wir haben jetzt eine halbe Flasche aufgemacht. Es gibt meistens bei den Vintage Ports halbe und ganze Flaschen. Ich finde, eine halbe Flasche ist einfach perfekt, so für 2 bis 3 Personen, so zum Käse am Ende oder einfach nur als Abschluss eines Abends. Finde ich so eine halbe Flasche Vintage Port eigentlich genau das Richtige. Macht unglaublich viel Spaß.
Was kostet denn so eine Flasche?
So bei der halben Flasche bist du jetzt so bei 100, 150 Euro ungefähr.
Ja, das ist auch schon eine Menge Holz.
Naja, aber wir reden über 27 Jahre.
Ja.
Das muss man ja immer so ein bisschen mit in Relation setzen. Wenn du ein 97er Bordeaux jetzt dir bestellen würdest, wärst du locker bei 200, 300 Euro. Ne?
Ja, wenn es reicht.
Da finde ich, ist halt Portwein dann oft die schönere Alternative. Oder
was macht denn für dich einen guten Port aus? Oder ja, doch, so wollte ich das auch fragen.
Auch hier zum Beispiel, also Portwein gehört ja zu diesen aufgespritteten Weinen. Also man gibt Alkohol dazu, um die Gärung zu stärken. Ja. Wir reden jetzt hier über 20,5 Volumenprozent. Aber man schmeckt sie nicht.
Finde ich auch. Also schmeckt man. Aber was macht denn...
Die Faszination Portwein für mich macht so ein bisschen aus, diese Komplexität in den Weinen, diese unglaubliche Lagerfähigkeit. Also ich habe schon Portweine getrunken, 100 Jahre, 120 Jahre ist überhaupt kein Problem für gute Portweine. Und
Wahnsinn, ey, wenn du dir vorstellst, dass du was trinkst, was vor 100 Jahren produziert worden ist. Ich finde das immer wieder faszinierend.
Ich habe auch immer so ein bisschen so eine Ehrfurcht, wenn so eine Flasche dann auf den Tisch kommt. Ich durfte ja jetzt vor ein paar Tagen von einem Stammgast ein Chateau Petrus 1947 probieren. Also erstmal Chateau Petrus, so der Rolls-Royce unter den Bordeaux-Chateaus so ungefähr. Und dann eben 77 Jahre alt. Wenn man sich halt einfach überlegt, was in diesem Zeitraum alles passiert ist. Gerade Krieg zu Ende, Deutschland zerstört und dann meine Frage ist immer, was hat der Winzer damals gedacht, als er diesen Wein gemacht hat? Hat er, oder jetzt auch hier, wenn wir über den 97er Vintage Port reden, die damals gedacht, dass hier irgendwann mal zwei Vögel sitzen und nehmen vor einem Mikrofon
und darüber erzählen und probieren? Wahrscheinlich hat er genau daran nicht gedacht und dann passiert das.
Aber das ist so ein bisschen die Faszination an gereiftem Wein. Auch zum Beispiel jetzt an dem Abend, wo es diesen 47er Petrus gab. Der 47er Petrus war nicht der beste Wein des Abends. Also der war sehr, sehr gut. Aber natürlich hat dieser Wein irgendwie die größte Faszination gehabt aufgrund des Alters.
Ja, natürlich. Ja,
und
ich glaube, der kostet auch ein bisschen Geld.
Aber das war eine großartige Ehre, sowas probieren zu dürfen. Und beim Vintage-Sport kriegst du das halt für ein bisschen kleineres Geld. Kannst du auch diese Emotionen haben. Und er ist unglaublich flexibel einsetzbar, was das Essen angeht. Ich mag es aber auch einfach nur zum Trinken gerne. Also ich war ja nicht alleine in Portugal, sondern meine Frau war mit dabei und meine Schwester und ihr Mann. Und mein Schwager hat Gott sei Dank auch so ein bisschen so eine Leidenschaft für Zigarren und Portwein. Und wir haben uns dann so abends auf dem Balkon im Hotel
so ein Dübel rein und Portweinflasche.
Und haben dann so eine Flasche Vintage-Port weggemacht. Und dann kommt irgendwann meine Frau raus und sagt, wo ist denn die Flasche Port hin? Und wir gucken wir beide uns an. In uns drinnen ist das.
Und nehme eine Flasche Port und schütte sie in sich hinein.
Ja, man schütte sie in den Kopf.
Ja, genau, eigentlich in den Kopf.
Du benutzt ja Portwein für unsere Soßen.
Genau, ich koche die Jus eigentlich mit Rotwein und Portwein immer, auch schon im Ansatz. Und aus Rotwein und Portwein koche ich noch eine Rotweinreduktion, um nachher die Jus quasi zu balancieren. Dadurch, dass Portwein immer, ich nehme relativ junge Portweine, was du auch vorhin gesagt hast, wenn sie jung sind, sind sie sehr süß.
Und sehr dunkel.
Und sehr dunkel, genau, sie geben mir auch die Farbe in der Jus. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Balance, weil man kämpft ja immer beim Jus-Kochen gegen Bitterstoffe. Ne? Und der Portwein, der hilft ungemein dabei, um das zu balancieren und diese bitteren Akzente aus der Jus rauszukriegen. Das heißt, es kommt Cremigkeit, Süßerei. Und dadurch ist zum Beispiel so ein Port für eine Jus ungeeignet, außer zum Beispiel, du machst einen Löffel, kurz bevor du schickst, machst einen Löffel rein, um das zu aromatisieren. Aber zum Kochen ist das völlig ungeeignet, weil auch die Farbe schon sehr nicht dunkel, sondern wie beschreibt man diese Farbe?
Sie ist jetzt
sie ist nicht mehr rot, einfach.
Ja, sie hat schon was Bräunliches mit drin und sie ist auch so ein bisschen dumpf.
Ja, genau.
So. Mich erinnert das jetzt gerade so ein bisschen, wie wenn du so ein Kerzenglas hast und das so ein bisschen Ruß beschlagen.
Ja, genau. Das beschreibt es sehr, sehr gut. Ich würde zum Beispiel dagegen aber den Rotwein, wenn ich den jetzt so angucke, das ist die perfekte Farbe für eine Jus. Aber dafür ist der zu teuer dann.
Ich wollte gerade sagen, würde ein bisschen das Budget springen. Ne?
Werden wir dann wahrscheinlich,
muss unsere Ochsenbacke 99 Euro kosten.
Wahrscheinlich dann, ja. Aber sonst, ich kann, wie gesagt, Portwein, ich trinke ja auch immer wieder mal gerne Portwein, aber gerade jetzt eher wirklich so ältere Sachen, die machen mir am meisten Spaß. Ganz jungen Portwein trinke ich nicht so gerne. Es ist nicht so meins einfach, es ist mir zu süß und ich mag es
einfach nicht. Es ist schon süß. Also man kann das mal machen, um vielleicht auch so einen Vergleich zu haben, aber empfehlen, so 97, 2000, 2003, das sind jetzt so die Jahrgänge, wo ich sagen würde, da fängt Vintage-Sport an, Spaß zu machen. Das Problem ist, du musst es jung kaufen.
Ja. Und dann bei dir liegen lassen.
Ja, weil du kriegst es dann oft nicht mehr. Dann haben wir jetzt zum Beispiel die letzten 7, 8 Jahre waren so viele großartige Portwein-Jahrgänge. 2021, 2017, 2015, 2011. Also wir haben so viele großartige Portwein-Jahrgänge.
Aber wenn wir die dann trinken können, dann gehen wir ein bisschen was schon in der Rente. Ja, aber dann haben wir ja Zeit. Scheiße, wie viel muss ich denn einkaufen, wenn ich so viel Zeit habe?
Ich habe jetzt zu meiner Frau gesagt, unsere Kinder müssen auf jeden Fall in einem Vintage-Port-Jahrgang auf die Welt kommen, wenn ich vier als Geschenk für unsere Kinder kaufen kann. Aber, ja, das Problem ist, du weißt erst ungefähr 2 Jahre nach der Ernte, also so im April, im 2. Jahr nach der Ernte, müssen die Häuser sagen, ob es ein Vintage-Port ist oder nicht.
Ach so.
Also wir kriegen jetzt die Deklaration für 22 Karo.
Aber du kaufst sie ja nicht vorher.
Nee, du kaufst sie nicht vorher, aber jetzt weiß ich ja nicht, wann ich mein Kind machen muss.
Ja, wenn du kaufst, ab dann 9 Monate.
Ja, aber ich weiß ja noch nicht, ob es dann Vintage-Port gibt. Das ist die große...
Wir finden bestimmt noch andere Sachen, die in den Jahrgang reinpassen. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann allen nur empfehlen, mal sowas zu probieren. Und, wie du immer, ich frage dich das ja jedes Mal, wenn wir gerade über Porto oder Madeira sprechen. Du kannst das Ding aufmachen, Gläschen trinken und ohne Probleme im Kühlschrank stehen lassen. Und
die Vintage-Ports nicht.
Wieso? Weil die dann zusammenfallen, oxidieren?
Genau. Also ein Vintage-Port, den musst du behandeln wie einen normalen Rotwein.
Ach so, okay. Ja gut, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen.
Also ein Vintage-Port oder diese ganze Kategorie Ruby-Port.
Ja.
Also da gehört ja auch ein Late-Bottled-Vintage dazu. Da gehört ein normaler Ruby dazu. Also überall, wo dieses Wort Ruby oder Vintage-Port auftaucht.
Ja.
Das ist eben die Herausforderung, die musst du wie einen normalen Rotwein behandeln, also 2 bis vielleicht eine Woche, wenn du so eine Abpumpe hast.
So okay, also quasi so einen Stöpsel drauf abpumpen, dann hält er sich 2-3 Tage oder eine Woche
maximal. Bis zu einer Woche im Kühlschrank ist dann kein Problem. Was unkaputtbar ist, sind diese Tawny Ports. Mhm. Weil jetzt immer so ein Tawny Port, der schon 25 Jahre im Holzfass liegt, was soll dem noch passieren? Der hat 25 Jahre Einfluss von Sauerstoff
gehabt.
Der hat ja schon eine Art von Oxidation durchlaufen.
Mhm.
Also ein Tawny Port.
Aber der doch auch. Also der Vintage Port.
Ja, aber es ist trotzdem reduktiv. Also es ist ohne Sauerstoffeinfluss passiert.
Okay.
Nur für 2 Jahre, wie gesagt. Dadurch holt er sich eine gewisse Komplexität, aber die Reifung findet eben in der Flasche statt und wenn dann zu viel Luft drankommt, fällt er dann nach ein paar Tagen auseinander und oxidiert eben.
Okay,
jetzt. Wohingegen ein schon oxidiertes Produkt wie ein Tawny Port, dem tut die Luft nichts mehr. Im Gegenteil, so für die ersten paar Wochen, Monate gewinnt er sogar noch mit ein bisschen Luft. Also wir haben ja zum Beispiel auch unsere Tawny Ports teilweise in 4,5 Liter Flaschen. Das ist egal.
Da passiert nichts.
Da passiert nichts. Ne? Und die setze ich aber auch kulinarisch ein bisschen anders ein. Also so ein Vintage-Port zum Beispiel, den trinke ich auch gerne mal zu so einem Schmorgericht. Wenn ich jetzt hier an so ein Wildragout denke oder so. Ne? Also so
ja,
vielleicht nicht Reh, aber so Hirsch oder Wildschwein oder so. Oder auch Lamm geschmort. Aber auch zu einem geilen Steak, finde ich, hat sowas mal was. Oder dann eben Blauschimmelkäse, Schokolade. Da finde ich, bin ich bei so einem Vintage-Port. Und die Tawnies, die setzt man zum Beispiel eher zu einem Hartkäse ein. Je nach Stil und je nach Alter kann man die zu so Sachen wie Crème Brûlée, also wo so Karamellnoten so eine Rolle spielen, Crème Catalan. Weil du auch ein bisschen eine andere Säurestruktur hast. Die haben ein bisschen frischere Säure noch durch die Oxidation.
Aber sind sie vom Zucker auch? Sind die Vintage und Tawny, sind die gleich oder
gibt's da auch? Ziemlich gleich, ja.
Okay.
Es ist, beim Tawny Port ist alles konzentrierter, weil du hast den sogenannten Angel Share in den Kellern.
Ne, also was ist ein Angel Share?
Die Fässer liegen dort rum und es ist in Porto im Sommer ja doch auch relativ warm. Es verdunstet natürlich was in den Fässern. Also du hast eine Verlustrate
von 2 bis 3%
pro Jahr. Und was verdunstet? Es verdunstet ja das Wasser.
Das heißt,
dadurch konzentrierst du ja den Geschmack. Also es ist wie wenn du deine Soßen reduzierst. Es verdampft ja das Wasser und das, was am Ende übrig bleibt, ist ja der pure Geschmack. Somit nimmst du vielleicht in einem Tawny Port Alkohol, Zucker und andere Stoffe sensorisch mehr wahr, aber sie sind vom Zuckergehalt eigentlich nahezu identisch, weil das Grundprodukt ist auch das gleiche.
Wird aus demselben
Es wird aus demselben Traum gemacht und es wird dann eigentlich erst im Keller entschieden, in welche Richtung sich das Fass entwickelt, oder?
Ja, extrem spannend. Also ich glaube, wir könnten noch eine Stunde mit Port füllen und auch anderen Produkten, tollen Produkt, tollen Wein aus Douro.
Vom Douro.
Ist extrem spannend. Ich kann nur empfehlen, ab nach Portugal mit euch allen und sich da durchprobieren und auch gleichzeitig ein bisschen Urlaub machen.
Absolut, lohnt sich. Tolle Restaurants. Was extrem geil ist in Portugal, die Restaurants sind extrem günstig im Verhältnis zu dem. Also wir saßen da in Restaurants, die so sich Richtung Sternen und so entwickeln und du zahlst dann irgendwie für einen Hauptgang 28 Euro oder irgendwas sowas und da kommt so viel Essen auf den Teller, dass du eigentlich fast platzt, wenn du den Teller nur siehst. Also es ist unglaublich schön, es gibt tolle Hotels dort, es lohnt sich, es ist landschaftlich schön und die Weine schmecken auch noch. Also was will man mehr? Ab nach Portugal,
da bei dir.
Und wenn ihr keine Zeit für Portugal habt, dann kommt zu uns. Wir haben immer einiges an portugiesischen Wein da. Und
Portugiesisch Wein.
So ab der halben Flasche Portwein kriegst du dann so einen leichten Knoten in die Zunge.
Ist voll gut, ey. Gefällt mir. Wir müssen ja die Flasche noch austrinken, nicht, dass er uns wegoxidiert.
Ja, das wäre schrecklich. Extrem schade. Das machen wir jetzt dann ohne Mikro und dann...
In diesem Sinne, Leute.
Genau. Hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.